Musical. Das sind immer besondere Wochen hier in der Gemeinde, wo man merkt, die Kinder brennen im Lampenfieber, die Mitarbeiter sehen erschöpft und glücklich aus, die Gottesdienste leeren sich ein bisschen, weil manche Menschen dringend den Schlaf nachholen müssen, den sie am Samstag nicht bekommen haben. Und ich finde immer, es ist ein guter Grund, um sich die Personen, die in den Musicals umsungen und umspielt werden, auch in der Predigt nochmal anzuschauen und dann nochmal drauf zu schauen, was steckt da eigentlich drin. Alex arbeitet es ja super gut raus in diesen Musicals. Die greifen oft genau das schon an tiefen Aussagen so gut auf. Also ich denke, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich habe es trotzdem probiert und habe auch probiert, meine eigenen Gedanken, vielleicht auch das, was mir Gott schon aufs Herz gegeben hat, reinzulegen. Und ich habe letzte Woche schon über Ruth 1 und 2 gepredigt, über diese Frau, über diese zwei Frauen und diesen einen Mann. Über eine, ich nenne es jetzt mal, Jungbekehrte im Glauben, eine, die vom Leben gezeichnet ist und doch von Gott nicht losgelassen wird. Und dann über einen Mann, der sich von Gott gebrauchen lässt. Und da möchte ich heute auch wieder einsteigen und weitermachen. So hatte ich es ja angekündigt. Mit den Kapiteln Ruth 3 und 4. Ich habe es mal beschrieben mit Gnade. Erstaunliche Frauen, Gnade. Und zwei Dinge möchte ich mit euch heute Morgen ansehen. Nämlich das erste, die Lösung durch diesen Löser. Die Lösung durch den Löser. Für Ruth, Boas. Dann auch, was das für Naomi zu bedeuten hat. Und dann, was Erlösung für uns zu bedeuten hat. Und sie hob es auf und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte, und gab es ihr. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr: Was hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte: Der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr: Der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Und die Moabiterin Ruth sagte: Schließlich hat er noch zu mir gesagt: Du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Da sagte Naomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gersten- und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Um zu verstehen, was es mit diesem Löser auf sich hat, muss ich, glaube ich, meiner Predigt noch zwei kleine Exkurse vorausschicken. Zwei Mechanismen, die Gott tatsächlich da angelegt hat, die auch wieder was mit der Art zu tun haben, wie er Versorgung für sein Volk und für seine Kinder denkt. So, diese zwei Dinge sind einmal das Jubeljahr oder das Jubeljahr und die Schwager-Ehe oder Leviten-Ehe. Kennt ihr? Kennt ihr nicht? Sehr gut. Und zwar, das Jubeljahr ist erklärt in, oder entsteht aus diesem Gedanke, der in 3. Mose 25 so von Gott befohlen wird. Da heißt es: Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Land für alle, die darin wohnen. Es soll als Erlassjahr für euch sein. Da soll jeder, bei euch wieder zu seinem Besitz und zu seiner Sippe kommen. So, um was geht's? Es geht darum, dass alle 50 Jahre wirklich eine Generalfreilassung ausgerufen wird von Gott. Das heißt, der Gedanke ist, es gibt in den Völkern drumherum Sklaverei, auch Schuldknechtschaft. Und Gott sagt, das soll es in meinem Volk nicht geben. Es soll euch nicht passieren, dass einer dauerhaft unter die Herrschaft eines anderen Menschen fällt. Aber diesen Gedanke will ich ausschließen. Und deshalb gibt es immer nach 7 mal 7 Jahren, ja, göttlicher Zeitabstand, 7 mal 7 Jahre, im 50. Jahr dann, also 7 mal 7 sind 49, im 50. Jahr werden alle wieder freigelassen. So, das heißt, es kann dir durchaus passieren, du hast ja deine Scholle, dass dein Land nicht genug abwirft. Und im allerschlimmsten Fall kann es dir auch passieren, dass die Schulden so hoch sind, dass du arbeitest die ab. Ja, dieses klassische Tellerwäscherprinzip. Du gehst essen abends, du stellst fest, du hast deinen Geldbeutel daheim vergessen, du musst dummerweise die Teller abwaschen. Ja, dieser Gedanke in groß. Also du verschuldest dich und du verschuldest dich so und du versuchst das abzuarbeiten, du gerätst in Schuldknechtschaft. Dann wirst du zumindest spätestens im 50. Jahr wieder freigelassen. Das ist Gottes Versprechen. So, nicht nur das, sondern das Ganze geht auch nochmal weiter. Wenn du in Not geraten bist, konntest du natürlich auch deinen Acker verkaufen. Das ist das Schlimmste, was dir im Prinzip passieren kann, weil damit fehlt dir ja die Grundlage, dich weiterhin zu ernähren. Der Acker soll dich ja ernähren. Und Gott hat ja bei der Landnahme jeder Familie Land zugeteilt und hat gesagt, das soll das Land sein, das dich ernähren soll. Das ist deine Lebensgrundlage. Wenn du jetzt gezwungen bist, genau diese Lebensgrundlage aus welchem Grund auch immer zu veräußern, dann sagt Gott auch da, und ich baue ein System ein, das die Schere zwischen Arm und Reich nicht beliebig weit auseinandergehen lässt. Spätestens im 50. Jahr bekommst du das wieder zurück. Das heißt, streng genommen konnte man Land gar nicht verkaufen, sondern streng genommen konnte man Land nur verpachten. Auf 50 Jahre. Das ist eine lange Zeit, ja, aber spätestens nach diesen 50 Jahren bekommst du dein Land zurück oder deine Familie oder deine Erben. Dahinter steht eigentlich ein großartiger Gedanke, nämlich, dass wir Land überhaupt nicht besitzen können. Wir können Gottes Erde nicht besitzen. Es ist Gottes Erde. Er kann nur zuteilen und er teilt zu. Und wenn Gott einer Familie ein Stück Land als Erbteil gibt, dann gibt er das dieser Familie. Und dann steht das dieser Familie auch zu. Und dann können Menschen da andere Regelungen treffen, aber nach 50 Jahren steht es ihr wieder zu. Das ist der Gedanke dahinter. So, und dieses ganze System war recht ausgefeilt. Der Kaufpreis eines Ackers, der bemisst sich nämlich immer an dem Abstand, der noch zum nächsten Jubeljahr bleibt. Das heißt, ihr müsst euch diesen Acker wie einen großen Kuchen vorstellen, ja, 50 Teile. Und jedes Jahr wird der Acker ein Stück Kuchen weniger wert, quasi. Also wenn du deinen Acker veräußerst, dann kriegst du immer weniger dafür, weil der Abstand wird ja immer kleiner. Dafür wird ja auch die Zeit bis zum nächsten Jubeljahr, bis du ihn wieder zurückkriegst, immer kleiner. Also es ist ja im Prinzip ein Pachtsystem, wo das wieder anteilig dann wieder abbezahlt wird. Und im nächsten Jubeljahr geht der Acker wieder an die Familie zurück. Jetzt gab es noch eine spezielle Regelung. Wer nämlich seinen Acker verkauft hatte, der hatte die Möglichkeit, ihn durch einen wohlhabenden nahen Verwandten zurückkaufen zu lassen. Auch schon vor dem Jubeljahr, also frei lösen zu lassen. Und das wäre dann der Löser. Also das ist das Lösersystem. Wenn du dann einen nahen Verwandten hast, der sagt, ja, aber ich kaufe den Acker, dann kommt er wieder in die Familie zurück und ist auch schon davor. Es ist ein Vorkaufsrecht. So viel zum Sozialsystem der damaligen Zeit. Dann gab es nur ein Problem bei der ganzen Angelegenheit und das ist nämlich möglicherweise ein fehlender Erbe. Jetzt, du hast deinen Acker verkauft, die 50 Jahre sind irgendwann rum, Gott sagt, er muss wieder in die Familie zurück, aber die Familie gibt es nicht mehr. So, das wäre jetzt dieser eine Ausnahmefall, wo du quasi zu Land kommen kannst, also in einer anderen Familie und das Land auch behalten kannst, weil es gibt ja kein Erbe mehr. Das ist aber eigentlich so nicht angelegt und ausgedacht von Gott. Das heißt, dieser Gedanke oder die Schwäche an diesem System ist, es braucht einen Erbe. Und an dieser Stelle kommt jetzt die Schwagerehe ins Spiel. Ein zweites Fangnetz greift nämlich in unserer Geschichte für Witwen. So, wenn nämlich ein Mann stirbt und er hat noch keinen Erben gezeugt, dann wäre die Witwe in dieser Situation jetzt ja möglicherweise unversorgt. Und in diesem Fall gab es die Regelung, die wäre uns heute vielleicht etwas fremd, aber auf diesem Hintergrund, sage ich mal, leuchtet die ein, dass der Bruder des verstorbenen Mannes diese Frau heiraten sollte. Und das war die Regelung. Und er sollte dann mit ihr einen Nachkommen zeugen und der würde als Erbe seines Bruders zählen. Also rein biologisch ist es dann sein Kind, ja, aber gesellschaftlich ist es klar, das ist das Kind des verstorbenen Mannes. So würde dieses Kind dann auch von Gott angeschaut und so würde er auch als Erbe eingesetzt in die Erblinie. Der wiederum könnte dann diesen Acker erben und damit dann auch wieder seine Mutter versorgen. Ja, klar ist, Familien versorgen Familien. Ja, also das ist ein Familiensystem und die Schwagerehe ist quasi ein Kniff, wie man diese Schwachstelle in diesem System erfolgreich überbrückt. Also so viel diese zwei Gedanken, die müsst ihr mitnehmen in die Geschichte. Das Jubeljahr, dieses Erlassjahr, beziehungsweise den Löser, der diesen Acker auch früher freilösen kann und Vorkaufsrecht hat und diese Schwagerehe. Ah, wir sehen dieses System, ihr kennt das auch schon aus dem Neuen Testament, einmal noch, die Schwagerehe. Diese Trickfrage, die die Sadduzäer an Jesus stellen, Lukas 20. Da fragen die ihn doch, da sagen die doch, ja, wenn es war eine Frau, konstruierte Situation, ja, die hat einen Mann geheiratet, der hat noch 7 Brüder, dieser Mann stirbt, kinderlos, dann heiratet sie den Bruder, der stirbt, kinderlos, sie heiratet einen Bruder, der stirbt, kinderlos und so weiter. Und dann am Ende kommen die alle in den Himmel, großes Chaos, wem gehört es jetzt eigentlich? Da, wo Jesus dann sagt, also, ihr denkt ein bisschen zu menschlich, ja, das ist eine menschliche Regel, also das ist eine diesseitige Regelung. Die soll diese Verhältnismäßigkeiten regeln, aber im Himmel gelten andere Gesetze. Ist aber ein anderes Thema, möchte ich nicht weiter vertiefen, aber ihr seht, dieses System geht auch, zieht sich auch noch bis ins Neue Testament rein. Also dieses Denken ist noch da, auch aus der Ruth-Zeit. Jetzt mal zurück zu unserer Geschichte. So hielten sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Es lässt sich doch eigentlich alles gut an in der Geschichte. Boas ist angetan von der jungen Frau. Boas ist, Gott führt fantastisch, ein Verwandter von Nomi. Gott öffnet alle möglichen Türen. Hier könnte sich etwas entwickeln, was über bloße Versorgung hinausgeht. Und dann scheint so eine Sackgasse erreicht. Der Sommer ist um, die Erntezeit ist vorbei und Ruth bleibt bei ihrer Schwiegermutter. Wenn das jetzt eine Soap wäre, wäre das ein schreckliches Ende, oder? Was ist denn da schiefgegangen? Ruth braucht an der Stelle, glaube ich, Hilfe. Und sie findet diese Hilfe tatsächlich bei jemand, der ihr in puncto Wissen und Erfahrung schon ein Stückchen voraus ist. Nämlich ihre Schwiegermutter. Nomi will, dass es Ruth gut geht und sie wünscht ihr einen Mann, bei dem sie sich fallen lassen kann. Die Bibel umschreibt es hier mit dem schönen Wort Ruhestatt. Nomi sagt, ich will dir einen Mann suchen, bei dem du eine Ruhestatt hast. Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt geben, dass dir's wohl ergehe. Und sie geht dann auch gleich einen Schritt weiter, sie entwickelt sich nämlich zur ausgewachsenen Kupplerin. Und das ist hier überhaupt nicht negativ belegt. Ja? Also alle Frauen, die gerne kuppeln, das ist hier überhaupt nicht negativ belegt an dieser Stelle. Im Gegenteil. Und der Grund ist aber, würde ich sagen, weil sie weiß, dass sie hier in Gottes Zusage unterwegs ist. Ja, sie sieht, dass Gott da eine Tür öffnet. Sie sieht, dass von Gott geführt und sie geht dann mutig einen Schritt weiter. Ist auch nachvollziehbar auf dem Hintergrund, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie gut die Chancen von Ruth sind, sich einen neuen Ehemann zuzulegen. Hätte die Gute versucht, bei einer Partnerbörse eine Annonce aufzugeben, die hätte, glaube ich, nicht so sehr verlockend geklungen. Das Musical arbeitet das auch wieder ganz schön raus. Das wäre wahrscheinlich ungefähr sowas wie Ausländerin. Vielleicht ein bisschen kleiner geschrieben. Arm? Witwe, ohne Absicherung, ohne Kinder, ohne Mitgift, aber dafür mit Schwiegermutter. Sucht Mann. Am besten reich, der sie absichert. Bedingung, muss Schwiegermutter lieb haben. Suboptimal. Aber Naomi, die vertraut hier Gott, dass er eine Tür öffnen wird. Und ihr Vertrauen ist wieder proaktives Vertrauen. Also sie sagt nicht, komm, lass mal dafür beten, dass Gott die Tür aufreißt und dein Traumprinz reinkommt. Sondern in dem Bewusstsein, Gott hat die Dinge bis hierhin geführt. Gott hat die Dinge bis hierhin geführt. Das ist kein Zufall, was hier passiert ist. Sagt sie, und wir gehen jetzt weiter. Du bleibst jetzt nicht bei mir daheim, wir gehen jetzt weiter. Und sie fasst einen saugefährlichen Plan. Und ich finde, sie setzt nur, also dieser Plan setzt auch Ruth einem erstaunlichen Risiko aus. Insofern kann ich es auch nicht so empfehlen. Es ist erstaunlich, dass Gott sich hier tatsächlich so dazustellt und wir sehen können, das ist angebracht. An dieser Stelle scheint es angebracht zu sein. Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir es wohler gehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, worfelt diese Nacht Gerste auf der Tenne. So bade dich und salbe dich, lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, raffiniert, und gehe hin und decke seine Füße auf und lege dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Uiuiui. Woher weiß Naomi, dass Boas auf der Tenne sein wird? Aber wir wissen es nicht. Die hat wohl ihre Beziehungen. Ja, Frauen, die kuppeln, haben ihre Beziehungen. Die wissen sowas. Naomis Einstellung an dieser Stelle könnte man vielleicht so zusammenfassen: Gott gibt Männer. Also das ist nicht willkürlich. Wenn so etwas passiert, das ist nicht willkürlich. Sondern auch da, ja, wenn das passieren soll, dann muss es mit Gott passieren. Und in diesem Fall einen Mann für Ruth. Und in diesem Vertrauen scheint hier Naomi auch zu handeln an der Stelle. Und das bereits Geschehene in genau diesem Licht zu deuten. Denn wenn ich es anders verstehen wollte, dann wäre es reiner Wahnsinn. Diese Geschichte wäre reiner Wahnsinn. Auf der Tenne. Ja? Auf der Tenne, da waren damals die reichen Männer und droschen ihr Korn. Das war schwere Arbeit. Und wenn, die war auch nicht mal eben so erledigt. Das heißt, wenn du dein Korn dort hattest, dann bist du über Nacht geblieben, um deine Ernte zu bewachen. Weil ansonsten hätten vielleicht andere in der Nacht schwere Arbeit vollbracht und morgens wäre nichts mehr davon übrig gewesen. So, und auf der Tenne, da wurde auch getrunken, aber nicht Wasser. Aber wenn die Arbeit erledigt war, dann wurde da abends Alkohol getrunken. Und die Tennen waren gleichzeitig natürlich, das ist naheliegend, ja, Männer, die abends irgendwo allein übernachten und angetrunken sind, ein potenzieller Ort käuflicher Liebe. Also da kommen ganz viele gefährliche Mechanismen zusammen. Ein Mann weg von seiner Frau, okay, in Boas Fall gibt es überhaupt keine Frau, angetrunken und eine schöne junge Frau, die ihm buchstäblich zu Füßen liegt. Dieser Plan, der könnte in zwei Richtungen, finde ich, grandios entgleiten. Also erstens, wenn Boas wirklich so rechtschaffen ist, wie es die Geschichte berichtet und um seinen Ruf besorgt ist, dann könnte er sagen, da passiert etwas, das geht überhaupt nicht. Also das müssen wir öffentlich machen, das muss ich anzeigen. Was macht die hier? So, da könnte es für Ruth richtig gefährlich werden. Oder er könnte angetrunken sein, könnte sich tatsächlich für Ruth interessieren und nicht so ganz Herr seiner Sinne sein. Und dann liegt da eine schöne, gebadete junge Frau zu seinen Füßen, die er bisher nur verschwitzt auf dem Feld erlebt hat. Auch das könnte sehr schnell in eine sehr gefährliche Situation führen und Ruth könnte dann nicht hinterher sagen, naja, war halt nichts, dumm gelaufen, hat halt nicht geklappt. So, das heißt, Naomi vertraut hier offensichtlich der Rechtschaffenheit von Ruth und Boas. Und das finde ich großartig. Sie vertraut der Rechtschaffenheit von Ruth und Boas. Also sie sagt, das, was dort passiert, das wird okay sein. Da wird etwas Okayes passieren. Ihr seid in der Lage. Da brauchst du keinen Anstandswauwau mit. Wir müssen das nicht irgendwie anders regeln, sondern ihr kriegt das hin. Und sie vertraut, dass Gott die Dinge führen wird. Und Ruth tut, wie ihr geheißen. So, also mitten in der Nacht wacht dieser Boas auf und er findet eine schöne junge Frau zu seinen Füßen liegen. Und Ruth tut, was ihre Schwiegermutter ihr geraten hat. Nee, tut sie nicht. Sie wartet nicht ab, was passiert. Ja, also Naomi hat ihr gesagt, dann wartest du mal ab, er wird dann schon wissen, was zu tun ist. Das macht sie aber nicht. Sondern sie prescht ganz schön mutig vor. Dieser Boas, der wacht auf, fragt sich, wer ist da? Und Ruth antwortet. Ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Er aber sprach, gesegnet seist du vor dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du dich nicht mit den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun. Denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Ja, es ist wahr, dass ich der Löser bin, aber es ist da noch ein Löser, der näher verwandt ist als ich. Bleib über Nacht hier, will er dich am Morgen lösen? Gut, so mag es tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. So, jetzt wird klar, warum sich Boas bis hierher zurückgehalten hat. Ruth ist wesentlich jünger. Und er rechnet damit, dass sie sich auch einen von diesen jüngeren Männern ausgucken wird. Aber die beiden sind ein sehr ungleiches Paar. Das ist doch erstaunlich, dass Gott genau so etwas führt, oder? So in unserer, wir gehen tendenziell davon aus, gleich und gleich. Und hier haben wir ein Beispiel, wo Gott sehr bewusst ein sehr ungleiches Paar zusammenführt. So, das könnte unsere Sicht auf andere Paare ändern. Alles könnte direkt gut gehen. Ruth und Boas könnten heiraten. Aber es gibt einen anderen Löser. Ja, nichts, für das man keine Lösungen finden könnte, oder? Das könnte man jetzt ja unter der Hand regeln. Man könnte sich mit Geld einigen, zum Beispiel. Boas könnte am nächsten Morgen hingehen und überhaupt mal den Wasserstand abchecken. Mal schauen, wie der andere drauf ist, ob er überhaupt Interesse hat. Aber das macht er nicht. Boas geht am nächsten Morgen zum Tor. Die Tore, die waren ein Ort der Rechtsprechung. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man sich vorstellt, das waren Torhäuser. Und jeder, der in die Stadt rein oder raus wollte, der musste zwangsläufig durch das Tor, weil war ja eine Mauer drumherum. Die Alternative wäre gewesen, über die Mauer zu klettern. Das heißt, du wusstest sicher, ein Ort, an dem jeder immer wieder vorbeikommt, ist das Tor. Und deshalb waren die Tore Ort der Rechtsprechung, weil das war der Inbegriff der Öffentlichkeit. Also da, wo jeder durch muss, morgens und abends, da gehst du hin, damit rechts gesprochen wird. Das ist ein öffentlicher Rahmen. Er geht also nicht zu diesem Verwandten und versucht, die Sache irgendwie zu klären, sondern er geht ins Tor und er sucht sich 10 Zeugen. Und damit haben wir in der damaligen Gesellschaft eine rechtswirksame Situation. Also er sagt im Prinzip, okay, lass uns gleich mal zum Notar gehen. Wir machen das klar. Und dann kommt dieser andere Löser vorbei und er spricht zu dem, Naomi aus dem Land der Moabiter ist zurückgekommen und sie bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehört. Darum gedachte ich's vor dein Ohr zu bringen und zu sagen, willst du lösen, so kaufe es von den Bürgern und von den Ältesten meines Volkes. Willst du sie aber nicht lösen, so sage mir, dass ich's wisse, denn es ist kein anderer Löser da, als du und ich nach dir. Und er sprach, Ich will's lösen. Hä? Mist. Ist ja wohl vollkommen schief gegangen. Boas sollte doch lösen. Und eigentlich geht es doch überhaupt nicht um den Acker, sondern um Ruth, oder? Also warum fängt jetzt Boas eigentlich mit diesem blöden Acker an? Und natürlich hat der andere Löser Interesse, dieses Land zu lösen. Ja, der ist ja nicht doof. Land hier quasi geschenkt zu bekommen. Also Land zu lösen, das nach dem Tod von Naomi in seinen Besitz übergehen würde, denn sie ist ja Witwe. Das hat er ja gerade sogar in seiner Einführung selber nochmal die rechtliche Lage dargelegt. Also noch viel günstiger auf dem Silbertablett serviert, kannst du ja in diesem Land nicht an Land kommen. Ja, das ist eine Optimalsituation. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Da kommt es, dass man seinen geraden Weg gehen möchte und genau damit die Situation schwieriger macht. Da kommt es, dass jemand seinen geraden Weg gehen möchte und genau damit die Situation verkompliziert. Ich habe meine Schwester in Kamerun besucht. Die war dort ein Jahr im FSJ. Und die Mission dort hatte einen Grundsatz, nämlich, dass sie die Streckenposten nicht schmieren. So, jeder hat die Streckenposten geschmiert. Das war völlig normal. Da gab es alle paar Kilometer gab es so eine bewaffnete Polizeikontrolle. Da musstest du durch. Jeder hat die Streckenposten geschmiert. Dann durftest du durch. Schlagbaum hoch, durftest du durch. Das war quasi Streckenzoll. Wenn du das nicht gemacht hast, dann haben die einen Grund gefunden, dich anzuhalten. Natürlich. Und dann haben die dein Auto zerlegt, von vorne bis hinten. Und dann bist du da auf jeden Fall etliche Stunden festgesessen. Und das haben die wohl angefangen, als sie gekommen sind. Und haben das immer durchgezogen. Und am Anfang hingen sie an jedem Posten fest. Und irgendwann haben die Streckenposten wohl aufgegeben. Und haben gesagt, wenn das Auto mit dem Missionsschriftzug kommt, das bringt nichts. Lass sie fahren. Und dann durften sie fahren. Aber bis dahin war alles sinnlose Schikane. Und man hätte das wahrscheinlich einfacher regeln können, weil es geht hier sicherlich um Centbeträge. Und da ist dann die Frage, gehe ich meinen geraden Weg oder gehe ich ihn eben nicht? Und manchmal ist das frustrierend, wenn wir uns mit dem geraden Weg weitere Schwierigkeiten einkaufen. Aber für manche Dinge im Leben gibt es keine Abkürzung. Und hier zeigt Gott eigentlich auch wieder, indem er sich dazustellt, dass es manchmal auch einfach im Leben keine Abkürzung geben darf. Die Schwierigkeiten hat nicht Gott gemacht. Aber dass wir uns mit manchen Dingen, wo wir den geraden Weg gehen, in Schwierigkeiten bringen, das ist so. Boas hat hier ja noch einen Trumpf auf der Hinterhand. Zum Glück, die Geschichte muss ja gut ausgehen. Boas sprach aber, an dem Tag, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil. Oh Mist. Da antwortet er, ich vermag nicht zu lösen, sonst würde ich meinen Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Plötzlich ist diese Lösung teuer geworden. Plötzlich ist sie nicht mehr kostenlos. Und der Löser blickt auf sich und das Seine und er zieht zurück. Die Sache ist unattraktiv. Löse dir zu gut. Auf was blickt denn Boas? Boas blickt auf Ruth und auf die Familie. Und er handelt hier für Ruth und für die Familie. Er schädigt ja seinen Erbteil auch. Er ist ja offensichtlich gut abgesichert und versorgt. Er hätte das ja nicht nötig. So, die beiden schließen einen Vertrag mit den ganzen damaligen merkwürdigen Vertragsbedingungen, die tauschen Schuhe. Das war üblich. Und dann heiraten die beiden. Und der Herr schenkt einen Sohn. Das ist auch wieder erwähnenswert, denn Ruth war ja bereits einmal verheiratet. Und es war damals ja nicht so, dass man da gesagt hat, naja, wir machen jetzt erst Karriere, Kinder kommen später. Sondern wenn es da noch keine Kinder gab, dann ist anzunehmen, dass es ein Problem gab. Und zwar entweder bei Ruth oder bei ihrem Mann. Das heißt, es war nicht selbstverständlich, dass da Kinder kommen würden. Das war sogar damals ein Scheidungsgrund. Also wenn es nicht klappte, dann konnte ein Mann eine Frau auch wieder zurückgeben. Da wird nichts mit dem Stammhalter. Denn dieser Sohn, Obed, der gilt dann als Nachkomme für Naomi. quasi. Also in die Erblinie von Naomi eingesetzt, von ihrer Schwiegertochter bekommen. Ihr Schwiegersohn wird zum nächsten Verwandten und damit zum Erben für Naomi. Boas wird zum Löser für Ruth und Obed wird hier beschrieben als der Löser von Naomi. So, das ist spannend, weil da wird quasi einmal durchgereicht. Also Boas, Löser für Ruth, der den Acker von Naomi freilöst. Und Obed, der ihr dann als rechtlicher Erbe eingesetzt wird, zum Löser für Naomi. Sie hat Gutes für Ruth im Sinne. Ich will dir einen Ruheort schaffen. Und ist am Ende die Gesegnete. Das ist ein spannender Weg, den Gott da geht. Und genau dieser Obed taucht dann auch später wieder auf. Und damit auch die ganze Familie. In Matthäus 1,5, eben jeder Löser von Naomi im Stammbaum von Jesus. Boas löst Ruth, Obed, der Sohn von Boas, wird gesellschaftlich zum Sohn von Naomis verstorbenem Mann. Und damit besteht die Familie weiter. Und wir lesen dann später genau über diese Stammbäume, hören wir dann vom Ur, und ihr wisst schon, Enkel von Boas und Ruth und von Naomi und Obed. Und genau dieser Kerl läuft dann durch die Landschaft Israels. Uns bekannt unter dem Namen Jesus. Und er trifft auf seinem Weg zwei verzweifelte Jünger. Die Geschehnisse der letzten Tage, die waren dramatisch. Ihr Rabbi war hingerichtet worden und sie sagten, wir aber hofften, er sei es, der Israel lösen würde. Wir aber hofften, er sei es, der Israel lösen würde. Da taucht das Wort wieder auf. Und er antwortete und sprach zu ihnen, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, zuträgen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und während sie so gehen von Jerusalem nach Emmaus, ihr habt es bestimmt schon gespannt, erklärt er ihnen von Mose an, also von A bis Z, dass Lösung nicht kostenlos zu bekommen ist. Und er muss es wissen, er hat es in seinem Stammbaum. Sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa hat sich das damals einiges kosten lassen. Und wenn wir bei dem Thema Lösung vorne bei Mose anfangen, dann wird sichtbar, was die Bibel als Sünde bezeichnet. So die Trennung von Mensch und Gott. Und dann wird auch klar, dass das ein Graben ist, der nicht so einfach zu überwinden ist. Und wenn wir das Ganze mal auf diesem Hintergrund von Löser und Lösung, von diesem Prinzip anschauen, dann ist rechtlich gesehen klar, wer nicht zu Gott gehört, wer nicht zu Gott gehört, ist in den Besitz der Sünde übergegangen. Das ist, was stattfindet, wenn ein Herrschaftswechsel stattfindet. Rechtlich gesehen. Das ist das Löserprinzip. Bist du damit, wenn du von Gott getrennt bist, in den Herrschaftsbereich der Sünde übergegangen? Und so wie Ruth, also Familienbesitz, der Familie von Naomi geworden ist, davon habe ich letzte Woche gesprochen, sie wurde quasi in diese Familie eingekauft. Sie gehört dann zu ihrer Schwiegermutter. Sie stellt sich auch dazu und ihre Schwiegermutter stellt ihr frei. Ja, das ist ein großartiger Zug von der. Aber sie ist in ihren Besitz übergegangen. So sind wir durch den Sündenfall in den Besitz der Sünde übergegangen. Und dass wir sündigen, das ist eine Folge. Aber wir sind im Herrschaftsbereich der Sünde und es könnte da eine Lösung unter der Hand geben. Gott könnte hingehen und könnte sagen, wir finden eine Lösung unter der Hand. Aber das scheint nicht in der Familie zu liegen. Und deshalb braucht es eine Verhandlung. Deshalb braucht es eine Öffentlichkeit. Und deshalb braucht es einen Löser. Einen, der mich aus dem Herrschaftsbereich der Sünde zurückkauft. Und diese Lösung ist nicht billig zu haben. Das haben wir auch schon bei Boas gesehen. Es ist eben nicht so, dass es nichts kostet. Nicht Geld wie der Acker, sondern ein Leben. Und so wird der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel von den vier unser Löser. Und Gott blickt dabei, genauso wie Boas, eben nicht auf sich. Er blickt nicht auf seinen Vorteil, sondern er blickt von sich weg. Blickt auf dich. Sieht deine Zukunft, sieht dein Erbe. Dein Erbteil, das dir von Gott zugesprochen worden ist. Wo Gott eben nicht gesagt hat, ist egal, wem ich das gebe. Sondern wo er gesagt hat, das ist für dich. Sieht deine Zukunft. Und so wie Obed als Sohn von Naomi zählt und dadurch die Familie weiterlebt, so schafft Gott neues Leben. Ich finde es wichtig, dass wir das verstehen, weil genau das ist Erlösung. Nicht billiger Freikauf, nicht, ja, wir kriegen das irgendwie unter der Hand hin. Auch nicht hat Gott nichts gekostet. Es gibt keinen krummen Weg in die Kindschaft Gottes. Und zwar genau deshalb. Denn wenn wir uns manchmal fragen und da hadern und sagen, Gott, wie konntest du so grausam sein, deinen Sohn zu opfern? Das ist der Grund. Weil es keine krummen Wege bei Gott gibt. Und nichts Geringeres ist es, was Jesus hier den Emmaus-Jüngern erklärt, wenn sie mit diesem Begriff Löser kommen. Wir hatten gehofft, dass er Israel lösen würde. Und Jesus vorne anfängt und sagt, ich erkläre es euch einmal quer durch die Bibel. So, das wäre jetzt schon eine Karfreitags- oder eine Osterpredigt. Wenn das jetzt eine Karfreitags- oder eine Osterpredigt gewesen wäre. Was wir sehen können, ist wieder, dass sich Gottes Wesen nicht verändert. So wie er Boas nutzt, der von sich wegblickt und sich diese Lösung etwas kosten lässt. So lässt sich Gott unsere Erlösung alles kosten. Und wie Boas verspricht, geht er seinen Weg und löst Ruth. Und wie Jesus verspricht, geht er seinen Weg und löst dich. Gott steht zu seinen Verheißungen. Und so, wie sich Ruth und Naomi eben nicht selber lösen können, Eigenverantwortung, also Selbstschuld oder nicht Selbstschuld, das ist egal an der Stelle, glaube ich. Ja? Wir könnten jetzt die Frage nach der Schuld stellen und fragen in der Geschichte, wo hätte man alles abbiegen können und so weiter. Das ist auch immer die Frage, die wir in unserem Leben stellen können. Aber es ist an der Stelle nicht die richtige Frage, sondern die richtige Frage ist, wie komme ich da raus? Und so wie Ruth hier ganz mutig zu Boas kommt und ihren Wunsch formuliert, genauso können wir eben auch zu Gott kommen. Ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Und genauso können wir auch zu Gott kommen, können wir auch immer wieder zu Gott kommen und ihn bitten, uns zu erlösen. Und es bleibt nicht bei der Lösung. Ruth bekommt keine Lösung, sondern sie heiratet ihren Löser. Und wir bekommen nicht bloß Erlösung, sondern Gott wird Teil unseres Lebens. So, weil dieser Gedanke eben auch nicht einfach nur juristisch funktioniert. Im Sinne von, einer hat bezahlt, so jetzt ist gut. Sondern es geht um neues Leben. Amen.